Ein wunderbarer, wundervoller, guter Hirte. So stellt sich Jesus uns vor in Johannes 10. Und in der letzten Predigt habe ich den Fokus auf das Wesen dieses guten, dieses wunderbaren, wundervollen Hirten gelegt. Wir haben uns angeschaut, was macht denn diesen Hirten eigentlich aus? Wir haben uns angeschaut, dass er seine Schafe kennt, dass er sie ansieht, dass er mit ihnen vertraut ist. Das ist nicht nur eine Verwaltung von Nummern, sondern eine persönliche Beziehung. Dass er sogar, obwohl er sie kennt, bereit ist, für diese Schafe zu sterben. Dass er, obwohl er sie kennt, sein Leben anstelle der Schafe gibt, damit sie leben können. Und wir haben gesehen, dass der gute Hirte gibt, was wir, seine Schafe, wirklich brauchen. Dass er uns beim Namen nennt und uns damit nicht nur eine Bezeichnung gibt, sondern eigentlich unser tiefstes Wesen, unsere Identität uns zuspricht und in uns hineinlegt. Heute wollen wir uns mit einer Frage beschäftigen, die am Ende der Predigt anklagt. Und die auch zugrunde liegt für den Bibeltext, aus dem diese Bilder von Jesus als dem guten Hirten hochkommen. Die Frage ist, bist du bereit, diesem guten Hirten zu folgen? Nimmst du seine Autorität auch an? Denn wenn er der gute Hirte ist und du sein Schaf, dann ist sein Job das Führen und mein Job das Folgen. Und diese Frage, nehme ich die Autorität von diesem Jesus an für mich und mein Leben? Lasse ich mich führen oder nicht? Ist auch die Grundlage für dieses Gleichnis, was Jesus den Pharisäern und einem Blindgeborenen erzählt. Und dafür müssen wir so an einigen Stellen noch ins Kapitel 9 einsteigen. Denn diese Geschichte, und das ist oft so bei Johannes, dass sie mehrere Kapitel übergreift und zwischendurch sind so ein paar einzelne Erzählkreise. Aber wir sehen, dass am Ende Jesus diesen Übertrag gibt und dass es eigentlich eine Einheit ist, die zusammengehört. Manchmal sind die Kapitelüberschriften und die Zahlen und die Verse, die oft erst 1000 nach Christus in die Bibel reingekommen sind, hinderlich. Früher war das ein fließender Text. Wenn unser Griechischlehrer uns ärgern wollte, hat er uns mal so ein altes Manuskript gegeben und gesagt, jetzt übersetzt. Da gab es noch nicht mal Leerzeichen zwischen den Wörtern. Und dann saßen wir da und ich dachte, man, meine Güte, okay, jetzt kannst du raten. Das ist wie bei so einem Rätsel. Aber das hat an vielen Stellen auch geholfen, weil man Geschichten im Ganzen gelesen hat und nicht nur passagenweise. Und so ist es auch bei dieser Geschichte. Wir entdecken, dass die Tiefe und die Größe dieser Frage, wer ist denn der gute Hirte und was macht den guten Hirten eigentlich aus? Glaube ich eigentlich, dass er der gute Hirte ist, mit hineinschwingt in diese Beschreibung. Und wir sehen, dass der gute Hirte göttliche Autorität hat. Denn Johannes 9 beginnt mit einer Passage über einen Blindgeborenen. Und diesem blindgeborenen Menschen, den Jesus heilt, begegnet er am Ende noch einmal. Jesus hörte nämlich, dass sie den Mann, diesen Geheilten, hinausgeworfen hatte. Als er ihn fand, fragte er ihn, glaubst du an den Menschensohn? Jesus spricht hier diesen Mann an, der seit Geburt an blind war. Und diese Szene, als Jesus ihm begegnet, ist traurig, aber wer Fromme kennt, nicht überraschend. Seine Jünger stehen neben Jesus und machen so den theologischen Besserwisser. Du, Jesus, wer hat denn gesündigt, dass dieser Mann jetzt blind ist? Und fangen eine theologische Diskussion an. Wer denn an dem Unglück dieses Mannes denn jetzt schuld ist? Er, seine Eltern und so weiter und so fort. Und Jesus macht deutlich, ihr Leute, ihr habt das gar nicht verstanden. Die Heilung dieses Mannes soll zur Ehre Gottes geschehen. Und dann beugt er sich und macht aus Spucke und aus dem Boden, den er vorfindet, einen Brei und schmiert ihm den Mann auf die Augen. Dieser Mann wird gesund, nachdem er sich wäscht und ist fröhlich, weil er etwas erkennt, was er vorher nicht kannte, nämlich eine Welt voller Farben und Schönheit und ist total begeistert und die Pharisäer sehen das. Und die sind nicht anders als die Jünger. Die fragen, wer hat dich geheilt? Und er sagt, ja, weiß ich nicht, ich war da noch blind, als ich geheilt wurde, ich habe keine Ahnung. Aber ich bin geheilt. Nee, hier, wer dich geheilt hat, der hat eine große Sünde begangen, der hat am Sabbat geheilt, das geht nicht. Das verstößt gegen das Gebot Mose. Wer gibt ihm die Autorität, und da fängt diese Frage an, wer gibt ihm die Autorität, sich über Moses Gesetz zu stellen? Was soll das? Und dann beginnt ein Prozess. Der Mann wird mehrfach vorgeladen und es entwickelt sich schon fast etwas Lächerliches. Denn die fragen ihn immer wieder, wer hat dich, und er sagt, ich weiß es nicht, ich hab's euch schon mehrfach gesagt. Und dann werden seine Eltern vorgeladen, die waren gar nicht bei der Szene dabei. Wer hat ihn geheilt? Und auch die können es den Pharisäern nicht sagen. Und dann sagen die, hey, wenn du uns das nicht sagst und wenn du nicht diesen Mann verleugnest, dann schmeißen wir dich aus der jüdischen Gemeinschaft aus. Das ist nicht nur einfach, hey, du verlierst deine Mitgliedschaft bei Netflix oder sowas. Das, was hier passiert, ist ein tiefer Einschnitt in die Identität dieses Menschen. Er war blind, aber er gehörte wenigstens zu einem Volk. Er hatte Identität. Aber was die Juden machen ist, sie berauben ihn dessen. Sie nehmen ihm das, was er eigentlich ist, ein Jude. Sie nehmen ihm seine Identität. Sie schmeißen ihn raus aus der Gemeinschaft der Juden. Er darf nicht mehr teilnehmen an den Festen. Er darf nicht mehr dazugehören. Und da kommt Jesus hin zu diesem Verlorenen, diesem Ausgestoßenen. Und dann fragt er ihn, glaubst du an den Menschensohn? Was Jesus hier benutzt, dieser Begriff des Menschensohnes, den kennt ihr vielleicht. Und man kann ihn wortwörtlich übersetzen und wird oft so verwendet, der Sohn eines Menschen. Glaubst du an den Sohn eines Menschen? Aber wenn man in die Propheten hineinsieht, dann merkt man, dass dieser Begriff eigentlich theologisch sehr, sehr gefüllt ist. Denn es wird ein Herrscher beschrieben, der kommen wird, der Sohn eines Menschen. Und er wird eine Herrschaft aufrichten, die Gottes Reich auf diese Erde bringt. Das heißt, wenn er fragt, glaubst du an den Menschensohn, dann heißt es, glaubst du an den Messias? Glaubst du an den von Gott versprochenen Retter? Und dann sagt er, wer soll das denn sein? Ich kenne ihn nicht, ich weiß nicht mal, wer das ist. Und dann sagt Jesus, der mit dir redet. Der mit dir redet, das ist er. Und der Mann fällt auf die Knie und betet diesen Jesus an. Und das kriegen die Pharisäer mit. Und die sagen, warte mal. Was hast du gerade gesagt? Was für eine Autorität nimmst du dir gerade heraus? Und da beginnt mit dem Amen, also so soll es sein, so ist es wirklich, das Kapitel 10 und wir steigen ein in das Gleichnis von dem guten Hirten. Und wenn Jesus über den guten Hirten spricht, dann bedient er sich eines Bildes, was schon im Alten Testament da war. Alle guten Leiter des Alten Testamentes waren Hirten. Abraham, Isaac, Jakob, die ganzen Stammväter waren Hirten. Selbst Mose, der eigentlich als Prinz aufgewachsen ist, nachher in die Wüste und er war Hirte. Und nachher wird er zum Hirten des Volkes. Und dann, als die Landnahme begann, war der Hirtenjob nicht mehr so lukrativ. Und wir sehen sogar, dass ein Switch, also ein Wechsel stattfindet in der Wertschätzung dieses Berufes. Schon in der Richterzeit ist der Beruf nicht mehr so beliebt. Und was macht Gott? Als es darum geht, einen König zu berufen, wählt er zuerst Saul. Aber als Saul versagt, wählt er einen Hirten, David. Und dieses Bild für den Hirten als jemanden, der sich um das Volk kümmert, der für sie sorgt, kommt immer und immer wieder. Und in einer Stelle in Hesekiel, da macht Gott sehr deutlich, dass er wütend ist auf die Leiter des Volkes, weil er sagt, ihr seid Hirten, ihr kümmert euch nur um euch selbst. Und dann sagt er, das hört, nochmal weiter. Und weiter sagt Gott in Hesekiel 34, die Verse 23, 24. Also wenn ihr Hesekiel 34 lest, dann habt ihr den alttestamentlichen Hintergrund zu Johannes 10. Denn dort ist zunächst die Klage über ein Volk, das von seinen Hirten verlassen wurde, das, wo sich niemand mehr drum kümmert. Und Gott macht deutlich, ich werde euer Hirte sein. Ich werde für euch sorgen. Und dann sagt er weiter, sagte Gott, ich werde einen Hirten für die Israeliten bestimmen, der sie hüten wird, meinen Knecht David. David war zu der Zeit schon längst tot. Aber was er deutlich macht, wie ein Hirten wie David, einer, der sich um das Volk kümmern wird, aus seinem Geschlecht heraus. Ja, er wird sie hüten und ein Hirte für sie sein. Ich, der Herr, werde ihr Gott sein und mein Knecht David wird ihr Herrscher sein. Das habe ich, der Herr, gesagt. Aufgrund dieser Zusage, wenn Jesus sagt, ich bin der gute Hirte, und er verwendet hier eine ganz besondere griechische Formulierung. Er sagt nicht, ich bin der Hirte, also nicht ich bin, wie wir das im Deutschen sagen, sondern was er wortwörtlich sagt, ist ich bin es. Ich bin der, ich bin der gute Hirte. So könnte man es wortwörtlich übersetzen. Was Jesus hier mit vielen Ausrufezeichen deutlich macht, ist den Pharisäern nicht verborgen geblieben. Jesus beansprucht hier eine göttliche Autorität eines versprochenen Hirten für ein Volk, das verloren ist. Und was deutlich wird hier, ist, Jesus ist nicht nur gekommen, um die verlorenen Schafe rauszuholen. Rauszuholen aus dieser Gefangenschaft, aus der Verlorenheit. Denn da ist oft eine Engführung und da hören wir oft auf. Denn das Eigentliche, das wirklich Interessante ist, was passiert, nachdem er die Schafe gefunden hat. Denn wenn der gute Hirte beschrieben wird, dann sehen wir hier in diesem Vers, aber auch in den Versen im ganzen Kapitel, wir haben keine Zeit, da ganz genau einzusteigen. Aber die Beziehung des Volkes, das Leben des Volkes verändert sich radikal. Gott ist nicht mehr auf Distanz. Wenn dieser gute Hirte kommt, dann entsteht eine Art der Beziehung, in der Gott gegenwärtig ist, in der Gott da ist, nicht mehr fern. In der Gott da ist, er wird ihr Gott sein und sie werden sein Volk sein. In der eine Beziehung entsteht, die nicht auf Distanz, nicht auf Hörensagen beruht, sondern ein Erkennen entsteht. Und so steht Jesus da vor den Pharisäern und macht deutlich, ich bin dieser gute Hirte. Und ihr seid diese blinden Hirten. Ihr kümmert euch nur um euch. Eine indirekte Anklage. Und das sorgt für Irritation. Und am Ende dieses Abschlusses kommt es wieder zu einem Streitgespräch. Wie bewerten wir diesen Jesus? Ordne ich mich diesem Machtanspruch unter oder nicht? Und das ist ein Stilmittel, was uns oft passiert, zum Beispiel auch bei dem in Lukas 15. Das Gleichnis von den verlorenen Söhnen endet nicht damit, dass der ältere Sohn reinkommt, sondern es lässt offen und stellt die Frage an uns, die Leser, wie entscheidest du dich? Wie ist es denn mit dir? Erkennst du die Autorität dieses Hirten an? Ordnest du dich seiner Autorität unter? Willst du dich von ihm führen lassen, von diesem Hirten? Und diese Frage bewegen wir heute. Aber ich weiß, dass wir als Kultur, als Deutsche mit unserer deutschen Geschichte autoritätsgeschädigt sind. Wir haben schon ein Problem, jemanden in der Gemeinde als Führer zu bezeichnen. Wir benutzen das Wort Leiter. Weil das Wort Führer, also jemand, der jemand anderen führt, historisch sehr geprägt ist. Und es ist ein dunkles Kapitel und Macht kann missbraucht werden. Und darum sind wir sehr vorsichtig, wenn es darum geht, uns Autoritäten unterzuordnen. Und als Pendelbewegung dazu hat unsere Gesellschaft das Ich als höchste Autorität, das, wie ich mich fühle, das, was ich denke, das, was ich für richtig halte, zum Absolut gesetzt. Und moderne Philosophen, selbst Atheisten, sagen, das funktioniert so nicht. Selbst Alice Alice Schwarzer hat jetzt ein Buch rausgegeben über den Feminismus. Und sehr interessant, wie sie die Gender-Ideologie da auseinanderreißt, weil sie sagt, warte mal, wenn mein Gefühl das Höchste ist, Leute, wo kommen wir da hin? Das geht nicht. Wir brauchen absolute Normen. Wir erleben, wie plötzlich Menschen sich nach Autorität sehnen. Und weil diese Sehnsucht da ist und gerade bei jungen Leuten, in einer immer komplexeren Welt sehnen sich Menschen nach einfachen, schnellen Antworten. Also wenden sich Leute und viele Christen auch schnellen und guten Versprechungen zu. Da werden Leute gefeiert. Und wenn man genauer hinsieht, merkt man, und da ist immer wieder Enttäuschung da, die bereichern sich nur selbst. Vielleicht ist dein Bild von Autorität nicht so stark geprägt von der Gesellschaft, aber vielleicht von persönlichem Machtmissbrauch. Du hast erlebt, wie jemand, der Autorität hatte, Macht missbraucht hat, um seine und ihre Ziele zu verfolgen. Und dir fällt es schwer, unter Autoritäten zu stellen. Einfach zu tun, wenn dir jemand einen Rat gibt. In dir ist irgendwie ein Kampf. Die nächsten Punkte sollen uns helfen aufgrund des Wesens. Und darum habe ich in der letzten Woche sehr bewusst auf dieses Wesen des guten Hirten beschrieben. Denn wenn Jesus über Autorität spricht, dann hat er ein Bild und zeigt uns ein Bild von Autorität, das so ganz anders ist als das, was wir aus der Welt kennen. Und aufgrund dessen, wie er sich vorstellt, möchte ich uns diesen Jesus vorstellen, um uns vielleicht zu helfen, ganz neu uns unter diese Autorität dieses Hirten zu stellen. Denn der erste und markanteste Punkt von Jesus ist, er hat nicht nur göttliche Autorität, sondern er regiert aus einer Beziehung heraus. Wenn der gute Hirte beschreibt, wie er wirkt an den Schafen und mit den Schafen, dann ist es alles aus einer Beziehung heraus. Er kennt die Schafe. Er ruft die Schafe, die ihm gehören, einzeln beim Namen und führt sie ins Freie. Also da ist eine Kommunikation da. Er kennt sie, sie kennen ihn. Also die Art, wie er das hier beschreibt, sind Beziehungen. Und das ist ja etwas, was wir uns eigentlich wünschen, erkannt und gekannt zu werden. Mein Vater hat bei einer großen Firma, einem Schaltschrankhersteller gearbeitet, bei uns im Nachbardorf. Riesenwerk, 5000 Leute, für Eversbach ist das riesig, ich weiß, da merkt man, dass ich aus dem Land komme, es ist kein BASF oder sowas, aber ein Riesenwerk. Und die hatten noch ganz viele andere Werke. Und für ihn war das total bewegend. Wir waren einmal draußen am Arbeiten, ich war am Fegen und dann kam der Chef dieser Firma vorbei, ein Multimilliardär, und hält an und sagt, oh Herr Schick, ja schön Sie zu sehen, der Garten sieht ja echt toll aus. Da haben Sie sich richtig Mühe gegeben. Sie arbeiten doch im Sonderbau, da und da und da. Und mein Vater steht da. Wow! Der kennt mich. Der war so zutiefst beeindruckt, dass er ihn kennt. Der sagt, ja, Sie gehen doch auch ab und zu hier zu uns in die Gemeinde und so weiter und so fort. Ja, total schön. Danke Ihnen vielmals für Ihre Arbeit. Und ging einfach weiter. Mein Vater war so bewegt von diesem Erlebnis. Ich weiß noch, ich stand da und ich dachte auch, der Mann, der hat sonst wie viele tausend Angestellte. Warum er ausgerechnet jetzt meinen Vater kannte, weiß ich nicht. Ob er sich vorher Vokabelkarten angeguckt hat, ich habe keine Ahnung. Aber dieser Moment des Erkanntwerdens, da ist eine Autorität, die mich kennt, die irgendwie in Beziehung ist. Sie kennt nicht nur meinen Namen, sie weiß, wo ich bin. Und so beschreibt Jesus die Art des Dienstes. Meine Schafe hören meine Stimme. Das ist eine Zusage, die so viel Beziehung ausdrückt. Sie kennen meine Stimme. Wenn meine Mutter anruft, dann und ich nicht auf die Telefonnummer geguckt habe, sondern direkt rangehe, ich erkenne sie an ihrer Stimme. Warum? Weil wir oft telefoniert haben. Jugendliche kennen das heutzutage vielleicht nicht mehr, weil man sich mehr schreibt. Obwohl, durch Sprachnachrichten geht das auch. Aber auch da erkennt man die Stimme. Die Stimme des Gegenübers zu kennen, drückt eine tiefe Beziehung aus. Wenn Jesus über das Regieren spricht, über sein Reich spricht, dann spricht er von einem Reich, das auf Beziehung und aus Beziehung herausgeht. Und so ist es auch bei dir. Wenn Jesus dich einlädt, geistliche Schritte zu tun, ganz gleich, welche geistlichen Schritte es sind, vielleicht herausfordernde, vielleicht befremdliche, vielleicht Dinge, die dir Angst machen. Aber ein Gehorsam, den Jesus sich wünscht, entsteht und entspringt aus der Beziehung und aus dem Vertrauen. Wenn Gehorsam nicht auf dem Fundament von Beziehung und Vertrauen aufgebaut ist, ist es keine sichere Basis. Und Jesus macht es immer wieder deutlich. Darum möchte ich dir Mut machen. Wenn Jesus dich herausfordert und herausruft, dann ist es eine Einladung, ihn besser kennenzulernen, die Beziehung zu vertiefen, ihm immer mehr zu vertrauen. Denn du wirst merken, jeden Schritt, den du tust in der Nachfolge, wird deine Beziehung vertiefen. Wenn du herausgefordert bist, einen Dienst zu tun, bei dem du sagst, boah, das ist viel mehr, als ich kann, dann bist du angewiesen auf diesen Gott. Und wenn du dich auf ihn verlässt, dann merkst du, oh, er trägt. Dann gehst du einen Schritt und du merkst, oh, ich gehe nicht unter. Du gehst noch einen Schritt. Du gehst nicht unter. Und dann gehst du noch einen Schritt und fällst hin. Und du merkst, oh, da ist ein Gott, der mich aufhebt. Und die Beziehung wächst. Aber wenn du sitzen bleibst und nichts machst, dann entgeht dir die Chance, einen Gott näher kennenzulernen. Wenn Gott dich herausfordert, mit deinem Nachbarn, mit deinem Kollegen, mit deinem Freund, mit einem Familienmitglied über deinen Glauben zu sprechen, für die Person vielleicht zu beten, dann wirst du merken, boah, aber ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Aber du merkst, wenn du vertrauensvoll sagst, Gott, führe du mich, ich will mich von dir führen lassen. Und er plötzlich dir Worte schenkt, wo du nachher denkst, woher kommen die? Dass du Vertrauen schaffst. Es ist wie bei meinen Kindern. Ich bin etwas abenteuerlustig und meine Sicherheitsmaßnahmen sind nicht so, wie meine Frau als Ärztin es gerne hätte. Und so habe ich meinen Jungs schon früh beigebracht, auf dem Wickeltisch, wenn die fertig waren, aufzustehen. Und dann habe ich gezählt, 1, 2, 3, und dann durften die springen. Und ich bin immer einen Schritt weiter nach hinten gegangen. Meine Frau kriegte schon immer so einen Anfall. Das Interessante war, der Jaron, der hat sich das die ganze Zeit angeguckt, unser Jüngster, der guckte und guckte. Und einmal packte ich die Windel weg und drehte mich gerade um. Ich wollte gerade zurückgehen und plötzlich spürte ich, wie so kleine Ärmchen um meinen Hals, bumm. Und der ist einfach gesprungen. Der hat noch nicht mal gewartet bis 1, 2, 3. Ich atmete zuerst durch. Nachdem der Schock abgeschüttelt war, habe ich gedacht, wow, eigentlich ist es doch echt ein schönes Zeichen des Vertrauens. Es war gut, dass meine Frau nicht da war. Aber eigentlich ist es doch ein schönes Zeichen des Vertrauens, dass mein Junge mir vertraut, dass ich ihn fange. Auch wenn ich ihm nicht den Befehl gegeben habe, zu springen. Ist es nicht so, dass Jesus uns herausfordert und sich das eigentlich wünscht? Ein Vertrauen, das aus einer Beziehung heraus entsteht, dass er mich fangen wird, weil ich seine Stimme höre, wenn er mich ruft. Der nächste Punkt ist, der gute Hirte regiert nicht nur aus Beziehung heraus, sondern er regiert auf ein besonderes Ziel hin. Als Jesus über den guten Hirten spricht und spricht, wie er sie herausruft und so weiter, bringt er ein Bild hinein in dieses Gleichnis, was im Grunde so das Gegenteil hervorbringt. Er sagt, wenn der Dieb kommt, dann will er im Grunde nur die Schafe ausschlachten. Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen. Er schlachtet sie und stürzt sie ins Verderben. Also es geht hier um schnellen Profit. Er holt sich die Schafe und die werden auf ihre Einzelteile verteilt. Es geht einfach nur um schnellen Gewinn und danach ist er durch, der braucht nicht mehr. Aber ein Hirte hat ein anderes Mindset. Aber Jesus geht hier nicht auf den Hirten an. Er sagt, ich bin gekommen, um ihnen das wahre Leben zu bringen. Das Leben in seiner ganzen Fülle. Und das Wort, was hier für ganze Fülle steht, ist schwierig zu übersetzen. Es ist ein Übersprudeln, es ist ein Übermäßiges. Es ist, als ob man einen Kelch hat, der permanent überläuft. Diese Art von Leben ist Jesus da, ist Jesus Reich da, um es uns zu bringen. Also wenn Jesus kommt, ist er nicht nur da, um uns Befreiung von unseren Sünden zu geben. Das ist der erste Schritt auf der Reise. Und oft erlebe ich es, dass wenn Leute getauft sind, die sagen, oh, jetzt habe ich es geschafft. Und ich sage, das Genialste fängt jetzt erst an. Hey, das Ziel ist, dass Gottes überströmendes Leben in dein Leben hineinkommt. Es erfüllt, es sättigt mit der Schöpfungskraft Gottes. Ich bin gekommen, nicht um dich schnell auszubeuten, sondern damit du Leben hast im Überfluss. Und zwar nicht nur für dich, denn wenn ich Überfluss habe, bleibt es nicht bei mir. Unser mittlerer Sohn liebt Apfelsaft. Also wenn ihr uns einladet, kleiner Tipp, Apfelsaft wäre nicht schlecht. Der überlebt es auch ohne. Aber dann kommt seine Schmolllippe. Und der schleicht manchmal morgens, ganz früh, wenn wir noch schlafen, runter, macht den Kühlschrank auf und ich komme dann. Und dann ist der Tisch voll. Ich habe mir nur ein bisschen Apfelsaft eingeschüttet. Kommt, ein bisschen, der ganze Tisch könnte den Apfelsaft aufsaugen, den er da auf dem Tisch verteilt hat. Aber für ihn ist es nur ein bisschen. Und das ist dieses Bild. Jesus ist da nicht knauserig. Wenn Jesus an dein Leben denkt und dein Leben im Blick hat, dann meint er es gut. Er wünscht sich, dass dein Leben überfließt von all dem Guten, was er dir gibt. Wenn er dir also sagt, hey, beim Bibellesen fällt dir plötzlich auf, oh, ich müsste vergeben und eine Person ist direkt vor deinen Augen, dann will Jesus nicht, dass du einfach nur dein Stolz herunterschluckst und hingehst und sagst, ja, tut mir leid. Sondern was Jesus eigentliches Ziel ist, dass du in Freiheit lebst. Dass nicht mehr die Wut, die Schuld eines anderen Menschen so sehr auf dir lastet, dass du es immer wieder durch deinen Alltag trägst. Jesus hat für dich Leben im Überfluss. Und wenn er dir etwas gibt und sagt, mach das, dann ist es seine Einladung an dich, dieses Leben Stück für Stück zu entdecken. Das ist die Art und Weise, wie dieser gute Hirte regiert. Er ist nicht knauserig, er meint es gut. Glaubst du das? Glaubst du, dass Gott es wirklich gut mit dir meint? Denn manchmal kann unsere Erfahrungen unsere Theologie prägen. Unsere Erfahrung von Leid, Verlust, Schmerz, Schrecken, den wir in der Welt sehen. Und dann kommt die Frage, meint Gott es wirklich gut? Ist Gott denn wirklich, wirklich gut? Oder braucht er mich nur, um seine Sachen hier zu machen? Verfolgt er nicht irgendwie so eine eigene Agenda? Wenn diese Frage kommt, dann schau aufs Kreuz. Denn im Kreuz siehst du, wie gut es Gott mit dir meint. Ganz gleich, was deine Erfahrung sagt, ganz gleich, was dein Gefühl und dein Schmerz sagt, du darfst es herausschreien und raus. Auch ich hatte das in Zeiten der Trauer und des Schmerzes. Dass ich Gott ganz ehrlich, als mein Vater krank war, habe ich gesagt, Gott, ich spüre gerade nicht, dass du es gut mit mir meinst. Das fühlt sich gerade nicht so an. Wirklich nicht. Wir beten und wir machen und es passiert nichts. Es fühlt sich nicht so an, als ob du gut bist. Und ich musste mich immer wieder dazu durchringen, das Aber da drin zu sehen.
und hinzugehen zum Kreuz und zu sagen, okay, Jesus, ich spüre es nicht, aber mein Gefühl ist nicht mein Gott, du bist mein Gott. Und es fühlt sich nicht gut an, aber du meinst es gut, weil du hast es am Kreuz ein für alle Mal bewiesen. Denn du bist für mich gestorben, als ich noch Sünder war. Und daran können wir uns in diesen Phasen als einziges festhalten. Und das ist ein Zeichen, was wir heute auch im Abendmahl miteinander feiern werden. Jesus ist gekommen, um uns Leben zu geben, Leben im Überfluss. Dass Gott es mit dir gut meint, wirst du merken, wenn du das Brot isst, aus dem Kelch trinkst. Das ist die Zusage. Du wirst es schmecken, riechen, spüren. Er regiert auf ein ganz besonderes Ziel und ruft dich in die Nachfolge. Denn, wie gesagt, dieses Kapitel endet mit dieser Herausforderung. Dass die Leute Jesus reden hören, die Art, wie er sich seine Herrschaft vorstellt, die Art, wie er sein Wesen vorstellt. Und sie fragen sich, warte mal, ist er das wirklich? Nein, der ist vom Dämon besessen. Und die anderen sagen, nee, warte mal, jemand, der von einem Dämon besessen ist, heilt doch nicht. Der heilt doch nicht einen Blinden. Und am Ende bleibt die Frage, wie entscheidest du dich? Jesu Stimme drängt sich nicht auf. Sie ist da. Meine Schafe hören meine Stimme. Wir sind in der Lage, sein Rufen zu hören. Vielleicht hörst du es gerade. Vielleicht ist es ein ganz praktisches Rufen, dass Jesus dich ruft, eine Herausforderung anzunehmen, beruflich, privat, die mehr ist, als du dir zutraust. Dann komm mit ihm darüber ins Gespräch. Seine Herrschaft beruht auf Beziehung. Komm mit ihm ins Gespräch. Frage ihn. Nenn ihm deine Zweifel und sag, Jesus, ich traue mir das nicht zu. Ich brauche das und das. Frag ihn, Jesus, was soll ich mehr von dir kennenlernen, erfahren? Ich wünsche mir, dass wir als Gemeinde eine Gemeinschaft von Menschen sind, die so ein Vertrauen in den guten Hirten haben, dass sie bereit sind, Fehler zu machen, auch einfach nur zu springen, dass sie bereit sind zu hören, hinzugehen, wohin der gute Hirte ruft, auch wenn es vielleicht mehr ist, als sie sich gerade vorstellen können. Denn wir haben einen guten Hirten, der für uns sorgt, der uns beim Namen nennt, der uns kennt und uns gibt, was wir brauchen. Du wirst nicht zu kurz kommen, wenn du ihm folgst. Und er ist unsere Autorität. Die Frage ist, bist du bereit, ihm zu folgen? Und diese Frage möchte ich an dich geben und die musst du mit deinem Gott klären. Bist du bereit, ihm zu folgen?